Hallo, ich bin Oliver Franzke von Double Fine, der leitende Programmierer von Broken Age und hab viel Spaß mit AdventureTraff.de und mit dem Podcast.
AdventureTraff, der Podcast.
Hallo, liebe Leser und Hörer, und willkommen zu unserem zweiten Podcast am Donnerstag von der Gamescom 2013. Wir sitzen hier jetzt in voller Besetzung, beziehungsweise es fehlt leider immer noch der Basti Grünwald, aber den kriegen wir nun mal nicht hierher.
Ich habe gerade mit ihm telefoniert und habe seine Stimme gehört.
Jetzt ist Jan glücklich.
Ich würde sie so gerne in diesen Podcast hineintragen, seine schöne Stimme, aber...
Das können sie, wir alle nicht.
Sie muss für heute in unseren Herzen leben.
Dafür ist der Hans Duschel heute wieder unter uns.
Und
kann auch gleich mal anfangen, sich vorzustellen. Wir machen den Podcast mit
Hans
und
Baldur Nomad
und Jan das Jan Schneider
und Michael Neonstein und
Axel Kote.
Gut, ich habe den Vornamen vergessen. Hans Vieh.
Du hast den Nachnamen vergessen.
Hans Duschel, das Vieh.
Ach so, jetzt. Okay, alles klar.
Das ist nicht sehr originell.
Nee, überhaupt nicht. So. Schlimm.
Ja, der Tag hat schon wieder so ein bisschen was in sich gehabt, hat erst gar nicht so ausgesehen. Oder erst hat es so ausgesehen, dann hat es plötzlich nicht mehr so ausgesehen und dann war es doch wieder so. Angefangen haben wir mit Sony bzw. Square Enix und da war der...
Ja, insbesondere halt nicht Sony.
Nicht Sony, aber war doch über Sony ausgemacht, oder?
Nein.
Nein? Das hat gar nichts mit Sony zu tun?
Nee.
Dann ist kein Wunder, dass sie nicht dabei sind.
Aber das Spiel wird es auch auf PlayStation 3 geben.
Okay, dann erzähl doch mal, du warst ja da.
Und Xbox. Und PC.
Richtig. Ja, wir waren bei Square Enix, weswegen wir wahrscheinlich von einigen Lesern schon direkt wieder geschlagen werden, weil wir uns da Murdered Soul Suspect angeschaut haben. Das ist vielleicht ein Adventure, vielleicht ist es keins. Das hängt ganz davon ab, was man unter dem Begriff noch versteht. Wir haben uns jedenfalls trotzdem angeschaut, nicht nur, weil die ganze Presseabteilung da von The Delic gekapert worden ist, sondern gleich zwei Nasen von The Delic haben uns da begrüßt, ehemalige. Und das Spiel selbst ist ein, ein Spiel, was, also ich sag mal, worum es geht. Man spielt einen Polizisten, der fällt aus dem Fenster und ist tot. Das passiert am Anfang vom Spiel und dann steht er auf, also der Geist von dem Polizisten steht auf und berappelt sich und ist erstmal erstaunt, dass er nicht so tot ist, wie er eigentlich dachte, tot zu sein. Und dann fällt ihm auf, dass er Fähigkeiten besitzt, dass er sich in so einer Zwischenwelt befindet, die Dusk genannt wird. Nicht Twilight insbesondere.
Wichtig.
Ja. Und er kann dann zum Beispiel Besitz ergreifen von Menschen, die da rumlaufen. Also er sieht quasi so überlagert das Dusk, diese Welt, in der er sich aufhält, und die reale Welt der Lebenden. Und dann kann er in der realen Welt Menschen übernehmen oder er kann sie belauschen und selbst kann er eben nicht interagieren mit der Welt, weil er ist ein Geist. Er kann ja nichts anfassen außer Fußboden.
Fußboden geht.
Fußboden geht, da fällt er nicht durch. Das ist ja allgemeiner Konsens in der Geistforschung.
Aber er kann durch Wände gehen.
Durch Wände kann er gehen. Es gibt in der Tat sehr viele Dinge, die man als Clipping-Fehler bezeichnen würde in anderen Spielen. Aber er ist ja ein Geist und kann da also durchgehen.
Was passiert denn, wenn er jetzt in einem Baucontainer ist und der fällt auf die Seite, sodass der Boden jetzt die Wand ist? Kann er dann da durchgehen?
Vielleicht. Diese Szene haben wir nicht gespielt, aber das wäre mal eine Frage, die man nochmal da an die Presseabteilung schicken sollte.
Wir haben versucht, dem Klaas diesbezüglich ein paar Fangfragen zur Mechanik zu stellen, aber er hat sich da auch nicht auf dem falschen Fuß erwischen lassen.
Es gibt auch noch eine Besonderheit, es gibt auch Sachen, wo er nicht durchlaufen kann, nämlich durch Wände von Häusern. Es ist nämlich offenbar erforderlich, dass man nicht einfach so in Häuser reinlaufen darf. Denn in Häuser darf man erst rein, wenn jemand die Tür aufmacht. Das ist so ein Teil der Spielmechanik. Jedenfalls interessiert natürlich viele, ob das jetzt ein Adventure ist oder nicht. Wir haben ein einigermaßen langen Spielabschnitt gesehen oder weite Teile davon als Video. Und da war es tatsächlich so, dass es sehr wenig Action gab. Es gab einige Szenen, wo man finstere Dämonen, die in dem Haus rumliefen, von hinten zerstören musste.
Ergreifen
und zerplatzen lassen. Wie so, als wenn man einen Ballon aufbläst und er platzt.
Genau.
Ungefähr so macht man das dann mit den Dämonen. Diese Action-Szenen gibt's, aber das weitgehende Gameplay war eigentlich in der Tat Adventure-Gameplay.
Ja.
Wir haben einen Tatort untersucht, da Zigarettenkippen gefunden und es gibt so Word-Clouds, so Wortwolken, wo man sich dann bestimmte Wörter raussuchen muss, so minispielartig. Und es geht eben weiter, wenn man die richtigen Wörter rausgesucht hat und die richtige Gedankenkombination sozusagen formuliert hat. Und dann, es gibt Dialoge, man kann Dialogen lauschen, man kann in diese Menschen reinfahren und als diese dann quasi Dialoge führen. Von daher ist es, wenn kein klassisches Adventure, doch nicht so weit davon weg vom Gameplay her. Es ist sehr teuer gemacht, also ist sicher deutlich teurer als so ziemlich alle klassischen Adventures, die gemacht werden, was sich eben daran niederschlägt, dass es eine ziemlich gute 3D-Grafik ist, schicke Engine, nicht so schick wie Heavy Rain vielleicht, aber es sieht schon hübsch aus alles.
Und durchaus.
Von daher sicher auch für den einen oder anderen Adventure-Fan, der da so ein bisschen über den Tellerrand auch gucken mag, spannendes Thema.
Ja. Sah spannend aus.
Habt ihr noch Eindrücke?
Die Action-Szenen waren wirklich sehr reduziert, beschränkten sich in der Praxis auf einen einzigen Knopfdruck. Da hat sicherlich ein Baphomets Fluch 3 deutlich mehr Action gehabt.
Zumindest in der Demo, die wir gesehen haben.
Wir haben natürlich nur den Beginn des Spiels gesehen und das war ein Adventure. Ich würde das so unterschreiben.
Ja, man kann insbesondere auch nicht schießen. Also dieses Dämonen kaputt machen ist auch ohne Waffe. Waffen kann man ja auch gar nicht in der Hand halten.
Man kann überhaupt nichts in die Hand nehmen. Von daher, Also Item-Kombinationen wird es nicht geben.
Das wird man wohl nicht machen, ja.
Ja, dann anschließend waren wir dann beim Holland-Pavillon. Das ist da, wo die ganzen holländischen Publisher sind und speziell da bei unseren Freunden von Iceberg Interactive, die uns dieses Jahr nichts zeigen konnten. Allerdings haben sie uns bestätigt, dass der Release von The Last Crown immer noch für Oktober dieses Jahres geplant ist. Und man auch daran festhält und das wohl auch passieren soll. Und dann haben sie uns auf Nachfrage noch zum Thema Brackentor gesagt, das wäre so wie jedes Jahr.
Ja.
Wie wir das jetzt deuten wollen, das bleibt jedem Einzelnen überlassen. Wir wissen ja, dass es vor 2 Jahren eigentlich schon für Ende des Jahres angekündigt war, letztes Jahr dann auch für Ende des Jahres.
Und dann heißt es wohl, dieses Jahr auch,
dass es dieses Jahr auch wieder Ende des Jahres kommen wird und wahrscheinlich nächstes Jahr auch.
Das ist so ein Jahresendspiel.
Ja, so ein Jahresendspiel, genau. Mhm, richtig, so ähnlich dem Adventskalender.
Ja.
Ja. Ja, unsere nächste Station war dann Head-Up Games.
Die hatten überhaupt nichts für Adventure-Spieler Relevantes. Noch nicht mal über den Tellerrand blickend.
Und auch noch nicht mal Neues von Lilly?
Auch das nicht. Doch trotz heftiger Nachfrage hat man uns nichts gezeigt.
Gab es einen Grund dafür?
Wir haben ihn nicht erfahren.
Steht denn der Release-Termin noch?
Ja, der steht noch. Aber er ist nicht konkreter geworden. Also es ist drittes Quartal.
Drittes Quartal ist fast
drittes schon Quartal wieder geht stimmt, nicht mehr lang. Mhm. Ich meine, Ende des
dann
Jahres.
Dann wird es wohl viertes werden. Ja.
Gut, dann lässt sich dazu wohl auch nichts mehr weiter sagen. Sonst irgendwas Adventure-Verwandtes wenigstens?
Wenn es unter unseren Hörern/Lesern Fans des Brettspiels Talisman gibt, es kommt eine sehr, sehr gute digitale Umsetzung des Brettspiels, die sich plattformunabhängig auf PC, Mobilgeräten, iOS, Android spielen und synchronisieren lässt.
Okay. Dann war das nächste Thema das Augmented Reality Spiel Ingress.
Ja, auch das ist so ein bisschen Blick über den Tellerrand, denn ein klassisches Adventure ist das mit Sicherheit nicht. Ich kann kurz erzählen, was das ist, weil viele werden das nicht kennen, denke ich. Das ist ein Augmented Reality Spiel für Android, was von Google selbst oder so einer Firma innerhalb von Google entwickelt wird. Und letztendlich geht es darum, dass seltsame Energie an gewissen Orten aus dem Boden strömt. Die sieht der Mensch aber erstmal nicht und deswegen braucht er diese App. In dieser App kann man diese Energie dann sehen. Und man kann also tatsächlich auf so einer Kartenansicht, ähnlich wie Google Maps, durch die Gegend laufen und sieht dann auf dieser Map diese Portale, heißt das dann. Und die kann man, es gibt zwei Fraktionen, die blauen und die grünen, und die können von beiden dann eingenommen werden und dann kann man die noch verbinden und dann gibt es da quasi so einen Krieg um diese Portale zwischen den beiden Fraktionen. Also letztendlich muss man dazu tatsächlich rausgehen auf die Straße. Am besten kann man es vielleicht mit so einer erweiterten Variante von Geocaching vergleichen.
Ingress-Spieler kann man ganz einfach erkennen. Das sind die mit dem Smartphone, die gegen Laternenpfosten rennen, aber nicht tippen. Also die, die tippen, schreiben SMS und rennen gegen den Pfosten, und die Ingress-Spieler tippen nicht und rennen gegen den Pfosten.
Ja, wenn man Ingress spielt, dann sieht man das in der Tat sehr häufig, dass Leute da stehen, auf ihr Handy gucken und eigentlich merkwürdig aussehen in dem, was sie da tun oder auch nicht tun. Und dann stellt sich ganz schnell raus, auch das sind Ingress-Spieler, die das Gleiche machen wie man selbst. Und da haben wir ein Interview gemacht mit Anne Beutenmüller von Google, beziehungsweise Niantic, so heißt diese Firma innerhalb von Google. Das war ganz spannend. Sie hat so ein bisschen erzählt, wo das herkommt, wie das entstanden ist, dieses Spiel, wie das organisiert ist. Und da werden wir, denke ich, demnächst auch noch das Interview zu haben. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so viel drüber zu reden.
Ein bisschen was über die Zukunft haben wir auch noch erfahren, was wir rausbekommen,
wie es weitergeht. Ja, das fand ich sehr spannend, dass es eine API geben soll, aber führt jetzt vielleicht im Podcast ein bisschen zu weit. Das könnt ihr dann nachlesen.
Dann haben wir für diejenigen, die im letzten Jahr schon unseren Podcast gehört haben, das war glaube ich auch der Donnerstag gewesen, da waren wir zufällig über die Iran Games Foundation gestolpert. Das ist eine Organisation aus dem Iran, die im Prinzip für die Entwickler, die unabhängigen Entwickler im Iran, einen Stand auf der Gamescom hat. Und dort halt auch einen Katalog, wo die alle mit ihren Spielen drin vertreten sind. Und da hatten wir schon das eine oder andere Adventure gefunden. Das haben wir aber irgendwie aus den Augen verloren, nicht mehr weiterverfolgt. Dieses Jahr haben wir wirklich auch mal einen richtigen festen Termin mit denen gemacht. Und dann waren wir dann auch dort.
Und haben uns zeigen lassen, was die so da hatten. Das beste Pferd im Stall war Awakening. Das ist ein Third-Person-Adventure auf der Wintermute-Engine basierend, von dem wir den kompletten Trailer gesehen haben. Das Spiel ist auch grob fertig, ist in der Beta-Testphase, da wird ein Publisher gesucht. Das ist ein ganz spannendes Setting. Da geht es nämlich um den arabischen Frühling, um die letzten Ereignisse, politischen Ereignisse in Tunesien. Das ist die erste Episode. Eine zweite Episode ist geplant, die soll dann in Libyen spielen. Über eine eventuelle dritte Episode gibt es noch keine Einzelheiten. Der Trailer sah ganz schick aus. Was halt fehlte, waren bewegte Ingame-Szenen. Da versuchen wir an mehr zu kommen. In der Nachberichterstattung sollte da einiges zu machen sein. Gezeigt wurde auch ein Adventure für Android und iOS. We Need a Hero heißt das. Knuffiges kleines Ding. Und ein Adventure, das Machinarium entfernt ähnelt. Das heißt Outland, das gibt es auch für den PC und es hat von der Mechanik her viel von Machinarium. Sieht anders aus, nicht ganz so knuffig. Wenn man das einem Achtjährigen zeigt, der ist anschließend sicherlich erstmal für ein paar Tage traumatisiert. Insgesamt war es nett bei den Iranern, viel zu zeigen hatten die nicht, aber es sind ganz sympathische Kerle und dieses Awakening, das macht schon Lust auf mehr, das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten.
Dann haben wir einen Bekannten besucht, den wir eigentlich jedes Jahr besuchen, der uns aber auch inzwischen fast jedes Jahr besucht, und das war Charles Dessel von Revolution.
Da haben wir einen ersten Blick auf Baphomets Fluch 5 werfen können und auf Plakate, auf denen stolz der Spieltitel in allen möglichen Sprachen übersetzt war im Büro. haben sie also sehr schön aufgehängt überall. Das Spiel sieht schon sehr gut aus und was uns besonders überzeugt hat, war die unterschiedliche Steuerung für Pad und PC. Weil man ja besonders auf Pads oder mobilen Geräten das Problem hat, dass man Hotspots nicht gescheit trifft. Und da haben sie sich viel Gedanken gemacht. Erstens sind die Hotspots da sehr groß gezogen, sodass man mit einer Wischbewegung auch bei kleineren Elementen gut draufkommt und sieht, aha, da geht was auf. Und zweitens blinkt das Ganze auch noch kurz schön auf. So, dass es zwar mit einer fehlenden Hotspot-Anzeige nicht die Möglichkeit gibt, sich alles anzeigen zu lassen in dem Bildschirm, aber wenn man drüber fährt über Stellen, die potenziell interessant sind, verpasst man auch definitiv nichts.
Ehrlich gesagt finde ich das auch gar nicht so schlecht, dass man das so konzipiert, dass man eben nicht diese Hotspot-Anzeige braucht, die ja ein sehr künstliches Mittel ist, um eben die anderen Eigenschaften von so einem iPad auszugleichen, wenn man einfach PC-Spiele portiert.
Genau, ja. Und bei der PC-Version fühlt es sich mit der Maus ebenfalls natürlich an, diese Hotspots zu finden oder zu überfahren, wobei es da ein bisschen anders funktioniert, wie wir gesehen haben. Animationen sahen sehr gut aus, flüssig, die ersten Szenen, die wir gesehen haben. Ansonsten.
Bei den Animationen bin ich mir noch gar nicht so sicher. Also in dem Trailer habe ich ein paar gesehen, die haben mir nicht so gut gefallen, gerade bei den Charakteranimationen.
Der hat sich runtergebeugt, den Toten untersucht, das sah alles wunderbar flüssig aus. Wir haben einen Betrunkenen aufgeweckt, nein, einen Bewusstlosen mit Parfüm, der ist dann auch aufgesprungen.
Ja, das ist richtig. Also sie sind schon durchanimiert in dem Sinne, dass sie tatsächlich alles das machen, was sie machen sollen und nicht einfach plötzlich Sachen in ihre Taschen fliegen. Aber ich fand, so ein paar Bewegungen wirkten leicht unnatürlich von dem, was sie so gemacht haben. Gerade wenn er im Trailer da eine runtergehauen kriegt, ist das so ein bisschen gekeyframed, finde ich. Sieht das aus.
Kann ich jetzt nicht sagen, die Szene war ja heute nicht drin. Ne?
Im Trailer ist sie drin.
Ah, okay. Jo, mir ist heute nicht aufgefallen. Dann hatten wir einen ganz lustigen Effekt, weil er uns noch ein bisschen durch die Gegend geführt hat, auch durch unfertige Szenen, die noch nicht koloriert sind. Aber der Effekt war ziemlich lustig, weil er geht durch eine schwarz-weiße Straße mit klaren Konturlinien und ein farbiger Kellner steht dann drin, der ist fertig koloriert und das sah...
Also farbig, ja, das kann man jetzt missverstehen.
Koloriert.
Ein kolorierter... politische Korrektheit. Ein kolorierter französischer Kellner steht in der Szenerie. Das sah wahnsinnig gut aus. Also das hätte man auch als schönes Adventure-Stil-Element unfertig durchgehen lassen.
Vielleicht gibt es das ja als Add-on oder
als Option. Schwarz-Weiß-Version, ja.
Genau, kannst du dann optional schwarz-weiß schalten. Nur noch die Charaktere bunt und die Items.
Und den haben wir auch noch kurz gezeigt bekommen. In dem Dialog wurde dann auch erklärt, dass das also vollkommen klischeefrei umgesetzt wird, dieser arrogante französische Ober, der einen runterkanzelt.
Wenn man nicht mit Nico spielt.
Genau. Mit Nicole geht das dann alles.
Ja.
Habt ihr denn was Neues zum Veröffentlichungsdatum erfahren?
Es kam nichts direkt Neues.
Nee.
Was war denn vorher mal angepeilt gewesen eigentlich?
Wissen wir auch nicht. Haben wir das aufgeschrieben?
Das 2014 anfangen?
Ja. Das gehört nicht im Kopf.
Ich glaube, wir haben uns zufrieden gegeben mit der Antwort, wir sind im Zeitplan, aber haben dann nicht mehr nachgefragt, was denn der Zeitplan ist.
Also es gibt nichts Neues dazu, man kann bestimmt nachlesen, was die alte Aussage ist.
Ja, das kriegen wir schon irgendwie noch hin. Genau.
Was ich ganz spannend fand, war, er hat so erzählt, wie das mit dem Kickstarter gelaufen ist. Das haben wir ja schon mal gehört von Hello gestern. Das hat sich jetzt eigentlich ziemlich anders angehört. Bei ihm hat das alles ganz gut funktioniert.
Ja, und gemeint war das... ordentlich durchplanen quasi, dann geht das schon.
Es ist auch ein super Mittel, hat er gesagt, um plötzlich 50.000 Fans jeden Monat mal anmelden zu können.
Ja, das hat er besonders betont, dass ihm die Arbeit so viel, viel besser gefällt als mit einem Publisher, weil man beim Publisher das Problem hat, dass inzwischen nach dem Publisher auch noch ein Distributor hängt, sodass man die Fans überhaupt nicht mehr direkt erreicht, weil zwei Firmen dazwischen hängen. Und so hatten sie direkten Kontakt mit den Fans, was unglaublich motivierend ist.
Ja, und nicht nur motivierend, sondern er hat ja auch gesagt, dass sie tatsächlich direktes Feedback, was sie über die Kickstarter-Plattform dann auch gekriegt haben, tatsächlich unmittelbar umgesetzt haben. Also es gab wohl so einen Kommentar wie, ja, hier auf dem Bild ist das Kinn ja zu lang. Und da haben sie sich das angeguckt und haben gesagt, ja, das Kinn ist zu lang. Dann haben sie das kürzer gemacht. Genauso gab es auch andere Szenen, wo sie Feedback gekriegt haben, hier das und das stimmt nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, da hat er recht. Und haben das geändert. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man dann auch so selbstkritisch ist und sagt, ja, das kann man ja mal ändern.
Und zum Kickstarter meinte er noch, wichtig ist, dass man diese Anschubfinanzierung bekommt, diese ersten Gelder, weil das Schwierige ist, überhaupt die Grundfinanzierung zu bekommen, bis man ein Projekt soweit hat. Die Gelder, die man dann noch braucht, und Kickstarter alleine reicht nicht, das war auch so seine Aussage, die Gelder, die man dann am Ende bekommt, bekommt man viel leichter, wenn man ein schon so weit gediegenes Produkt hat, dass man sagt, und für so und so viel können wir es fertig machen, dann hat man eine viel bessere Position.
Das war ja schon halb fertig, als es letztes Jahr bei der Gamescom dann uns eröffnet wurde, dass das ein Kickstarter wird. Hat er ja schon gesagt?
Halb fertig, denke ich nicht.
Nee, er hat das von zur Hälfte fertiggestellt gesagt. Aber gut.
Ja, vielleicht die Version,
die geplant war. Das die Konzeptphase plus die Konzeptarts und den ganzen Kram. Halt
irgendwie. Ja, wahrscheinlich auch die Version, die geplant gewesen wäre mit dem Budget, wenn das Kickstarter genau
aufgegangen
wäre. Ja. Aber sie haben ja doppelt so viel Geld gekriegt, ungefähr, glaube ich.
Sie haben auch wahnsinnig viel umgeschmissen, Rätsel rausgeschmissen, umdesignt, weil sie jetzt Zeit
und das Spiel wesentlich größer gemacht als Stretch Goal, ja auch.
Ja, das kann natürlich sein.
Das war auch noch was er gemeint hat, was Kickstarter Projekte oft unterschätzen. Sie hauen Stretch Goals rein, die am Ende so viel Geld kosten, dass man weniger hat, als hätte man sein ursprüngliches Goal erreicht. Was wohl auch ein beliebter Fehler ist.
Aber insgesamt kann ich wieder sagen, es ist immer eine Freude, Charles Sessel zuzuhören. Der kann schon sehr gut über seine Spiele auch reden.
Gut, nächster Termin, den wir hatten, das war die Martina Santoro von Occam Studios. Das ist ein argentinischer Entwickler, die sind im Prinzip an einem Punkt angekommen, wo sie ein Adventure entwickeln, das quasi auf dem Universum eines Dark Horse Comics, und zwar The Adventures of Doc Mendoza and Pizza Boy, beruht. Und dieses Universum, das entstand erstmal in den Dark Horse Comics, wie zum Beispiel Sin City oder 300, als Kurzgeschichten, die dann später als Gesamtwerk veröffentlicht worden sind. Und einer der Lizenzinhaber dieser Comic-Lizenz ist ein Mitarbeiter von Occam Studios, wodurch sich das natürlich dann auch anbietet, dass sie dazu halt dann irgendwie auch Adventure Games machen. Da hatten wir letztes Jahr schon mal drüber berichtet. Dieses Jahr habe ich eigentlich jetzt erwartet, da wirklich Material zu sehen, das wir auch zeigen können. Das Problem ist, denen ist jetzt ein anderer Auftrag dazwischen gekommen, über den sie im Moment noch nicht reden können. Das heißt, wir werden in naher Zukunft Material dazu bekommen. Dann können wir dann nochmal drüber berichten. Leider können wir aber jetzt im Podcast nichts großartig dazu sagen. Interessant wurde es dann aber, als wir uns dann französische Gefilde begeben haben, und zwar zu Publisher Anuman.
Ja, Anuman ist immer so eine Wunderkiste. Die haben ja ein unsäglich riesiges Repertoire an Lizenzen, dadurch, dass sie Microids aufgekauft haben. Und
Microids seinerseits ja schon so eine Wunderkiste war.
Und Microids seinerseits schon Cryo und diverse andere Lizenzen hatte. Sind jetzt unglaublich viele Sachen bei denen. Und auch auf der Gamescom ist es immer spannend, da zu sehen, mit wem man da gerade jetzt das Interview hat und wie viel der weiß und wie viel der sagen darf. Und diesmal hat es so ein bisschen spröde angefangen, aber es wurde dann immer spannender. Also wir haben natürlich zuerst nach Siberia 3 gefragt, auf das ich mich persönlich auch erstmal sehr freue. Ich hoffe auch, es wird so gut, wie es diese Serie verdient. Und da habe ich eigentlich gedacht, nachdem jetzt gestern die Pressemitteilung kam, dass es jetzt in Produktion ist und eine Konsolenversionen von den alten Spielen auftauchen, dass dazu gar nichts gesagt wird. Aber wir haben schon eine Weile mit ihm über Siberia 3 geplaudert. Er kann natürlich in der Tat nichts über den Inhalt sagen, auch wenn wir exklusiv angeblich die Information bekommen haben. Also wir haben gefragt, ob wir Oscar wiedersehen, hat er gesagt, das kann er nicht sagen. Aber er hat gesagt, er gibt uns jetzt exklusiv die Information, es wird Charaktere geben, die in den ersten beiden Teilen auch schon mal dabei waren.
Und das ist sicherlich eine Information, die gibt er jedem.
Ich glaube, wir sind schon was Besonderes für ihn gewesen.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ja, genau. Hat nämlich keine Ahnung gehabt, wer wir überhaupt sind.
Ja gut, das war zu erwarten.
Aber er hatte auch keine Ahnung, warum bestimmte Spiele auf Plakaten hinter ihm an der Wand hängen. Insofern gleicht sich das ja wieder aus.
Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob er da keine Ahnung hat oder ob er...
Keine Ahnung haben wollte.
Ja, ja. Mhm. Also hinter ihm hing ein Plakat über Microids und da waren drauf abgebildet Red Johnson Chronicles, wo sie die Portierung gemacht haben.
Dracula 4.
Dracula 4 oder 5, also Dracula war abgebildet.
The Inquisitor.
The Inquisitor, da kommen wir gleich noch zu. Dann war noch abgebildet Siberia und Journey to the Center of the Earth.
Was uns verwundert hat.
Was uns gewundert hat, denn von dem Spiel hat man echt lange nichts gehört.
Da hat er sich etwas verplappert und erwähnte, dass es möglicherweise zu diesem Titel in der Zukunft etwas zu hören gäbe. Dann ist aber auch gleich wieder verstummt.
Ja, also im Moment gibt es dazu nichts, aber es war schon auffällig, dass das auf dem Plakat drauf war. Ausgerechnet das. Ja, was haben wir noch gelernt über Siberia? Nicht so viel. Er hat gesagt, es ist gut. Das ist nicht überraschend, dass er das sagt.
Er hat gesagt, dass es eigentlich schon längere Zeit in Planung war, aber auf gar keinen Fall ohne Benno was lokal gemacht werden soll.
Genau, es gab so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, wie es dazu kam.
Warum es so lange gedauert hat.
Sie wollten es halt machen, weil sie sich bewusst sind, dass Siberia die stärkste Lizenz ist, die sie da in diesem Pool eingekauft haben. Und das wollten sie aber natürlich nicht ohne Benno was lokal machen. Und der musste aber erst überzeugt werden.
Der hat
sich da so ein bisschen geziert. Was ich natürlich auch verstehen kann. Aus künstlerischer Sicht will man natürlich auch, dass wenn sowas fortgesetzt wird, dass das dann auch gut ist und würdig. Und da wollte er sich wohl erstmal einfach angucken, ob die das überhaupt können.
Und er hat sich erstmal seinem Hauptinteresse, dem Zeichnen von Comics, gewidmet.
Damit hat er sich wohl in der Zwischenzeit im Wesentlichen beschäftigt. Ja, dann gab es noch Dracula 5.
Und eine Erklärung, warum Dracula 4 so kurz war.
Ja. Es kommt im Dezember, glaube ich. Dracula 5. Warum war es so kurz? Was hat er dazu gesagt?
Ja, sie wollten langsam mal was veröffentlichen. Ist eng geworden nach hinten.
Ja. War es denn gut? Ich habe es nicht gespielt.
Ich habe den Test geschrieben. Es hatte sehr gute Elemente.
Ah ja. Viele?
Wie gesagt, es gab ein paar Sachen, die waren sehr schön angedacht in dem Spiel. Okay. Aber allein schon aufgrund der Kürze nicht ordentlich ausgeführt.
Ja, Dracula 5 kommt jedenfalls dann im Dezember.
Was aber wirklich, hoffe ich, dann im Paket ein schönes Adventure ergibt.
Mhm. Dann hat Baldur noch entdeckt Nine Elephants. Da hast du das in diesem Trailer-Video entdeckt.
Ja, das ist ein nicht sonderlich originelles Konzept, wenn man die Videospielgeschichte betrachtet. Für den PC, wo es auch erscheint, ist es aber eher neu. Das wird nämlich ein hoffentlich ganz guter Professor Layton-Verschnitt für den PC, auch für andere Plattformen. Das Studio, das das herstellt, ist Inferno Brothers. Die sitzen in Frankreich. Und in diesem Spielchen geht es darum, dass ein Mädchen auf dem Weg zu seinem Vater ist. Dieser ist aber verschwunden. Das Mädchen macht sich auf die Suche nach ihrem Vater, stößt dabei auf eine obskure Sekte namens Nine Elephants, daher auch der Titel. Das Ganze spielt in Paris der 1930er Jahre, ist halt innerhalb dieser Rahmenhandlung mit Unmengen von Puzzles angefüllt, wie man das von Professor Layton kennt. Und es soll 2014 erscheinen. Man peilt ein Release noch in 2013 an, aber es hat sich wohl schon ein, zwei Mal verschoben. Lokalisierung in Deutsch, Englisch ist geplant, was die Texte betrifft. Sprache, da konnten sie noch nichts zu sagen.
Ja, doch, Sprache machen die ja immer IFIX, also Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch. Zumindest in Texten.
Texten, ja, ja, aber eine Sprachausgabe, ja, da kommt ja nicht zu sagen.
Ja, aber vermutlich wird es so wie bei Dracula und Inquisitor und so, ja, Englisch und Französisch.
Inquisitor kommt
lateinisch, ne?
Ja.
Aber das ist häufig so bei Anuman, dass man da irgendwie in Trailer-Videos sowas entdecken muss und dann fragt man mal nach und dann erfährt man, ach, da kommt ein interessantes Spiel.
Wenn man es weiß, kann man sich das zunutze machen. Wir haben also weiter in Nebel rumgestochert und der gute Mann kam mit einem weiteren Spiel um die Ecke.
Ja, das war dann seine eigene Idee. Also dann da hat er, glaube ich, gemerkt, woran wir interessiert sind und dann hat er gesagt, ach hier, da haben wir ja noch dieses Spiel, das noch niemand kennt anscheinend.
Und das schon fertig ist.
Das fast fertig ist, ja. Bald soll es erscheinen.
Dream Chamber heißt das. Das spielt in den USA in den 30er Jahren, ist ein Third-Person-Adventure. Die Handlung klingt ein bisschen krude, aber das sieht schon ganz nett aus. Ein reicher Mann langweilt sich und beginnt zu investieren, beginnt auch ein philanthropisches Dasein, sponsert unter anderem ein Museum. In diesem Museum gibt es einen Überfall, da wird irgendetwas gestohlen und unser Protagonist, dieser reiche Mann, ermittelt selbstständig, wer denn diese Tat begangen haben könnte. Es gibt da eine Besonderheit, es geht so ein bisschen ins Paranormale. Der gute Mann kann nämlich in seinen Träumen bewusst sein eigenes Unterbewusstsein aufrufen. Das heißt, er kann Szenen, die er tagsüber gesehen hat, die kann er wieder betreten. Und kann sich erneut dort umsehen und dabei Dinge finden, die ihm halt vorher nicht aufgefallen sind. Es klingt etwas kompliziert, etwas krude vielleicht, sah aber schön aus, wie halt Szenen, die tagsüber halt in Farbe besucht wurden, dann so in dunklen Sepia-Tönen erneut besucht wurden und da gab es halt einiges Neues zu entdecken. Da kann man was Spannendes draus machen, da muss man aber mal abwarten, wie das dann sich fertig präsentiert.
Das Nette war, dass man dann in seinem eigenen Schlafzimmer, während man schläft und träumend durch die Gegend wandelt, dann in so einen, durch eine Tür gehen kann, die eigentlich nicht da ist. Und dann sitzt da ein Mann in einem Sessel, in so einem großen, feinen Raum mit einem Grammophon in der Ecke, der dann das eigene Unterbewusstsein ist, mit dem man dann noch über die Sachen diskutieren kann, die dem Nebenbewusstsein in dieser Dämmerwelt so aufgefallen sind.
Das hat was von einer Meta-Ebene.
Ja, das hatte ich vorgestern, seitdem esse ich keinen Käse mehr vom Kühlschrank.
Ja, das können wir gut verstehen. Ja, auch wahrscheinlich ein interessantes Projekt. Und dann gibt es natürlich noch Nicola Eimerich. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Das wird selbst im Spiel manchmal Emmerich und manchmal Emmerich ausgesprochen.
Emmerich. Warum ist dann da ein Y, wenn das...
Ja, weil das war einfach die Schreibweise wahrscheinlich
zu der Zeit. Deswegen machen wir auch einen Podcast. Das ist nämlich egal.
Ja, wir hatten da vor kurzem einen Test.
Nee, ja, noch
der ist in Arbeit. So,
der Test ist in Arbeit.
Schwerstens in Arbeit.
Wir haben noch keinen Redakteur gefunden, der es durchspielen mag.
Angefangen, ja.
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 Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt und es hat mich auch bis heute nicht interessiert. Und dann haben wir da interessante Sachen erfahren. Also zum Beispiel hat er uns gefragt, wie wir das so finden.
Genau.
Um sofort einzuräumen. Die Sprachausgabe kann er verstehen, wenn man das nicht so toll findet.
Die ist wohl nicht so gut. Und dann hast du gesagt, naja, man...
Es ist halt ein Spiel, das man startet halt in einer mittelalterlichen Welt. Es geht halt um Inquisition und es geht erstmal alles unglaublich geheimnisvoll und alles von der Kirche runter regiert so. Und
der guckt auch ganz finster und sein halbes Gesicht ist im Schatten.
Genau, und spricht vor allem.
Spricht vor allem sehr gefährlich. Immer.
Jeden Satz.
Und irgendwann, nachdem man so die ersten Gespräche beendet hat und nachdem so ein gewisses beklemmendes Gefühl aufgebaut hat, halt irgendwie, also sich wirklich so reinversetzt hat in diese Welt und schon hinter jeder Ecke die nächste Gefahr lauern könnte, kommt man dann in einen Stall und zwischen den Beinen des Pferdes hängt ein Gummihuhn.
Gummihühner sind ja ein etabliertes
Stilmittel in mittelalterlichen Spielen.
Ja, ja, schon immer gewesen.
Ja, nichts sagt Inquisition wie Gummihuhn.
Ja.
Mhm. Richtig.
Es gibt auch im Kölner Dom in der großen Rosette innerhalb dieses Glasmosaiks ein Gummihuhn, wenn man genau hinguckt. Also es ist bewiesen.
Ja.
Es ist historisch belegt.
Ja.
Es wurde ja auch schon teils in der Bibel erwähnt.
Ja, das hast du dann auch erwähnt, dass dir das merkwürdig vorkam in
diesem Spiel. Genau.
Dann hat er gesagt, ja, das ist dieser etwas merkwürdige Humor von den Entwicklern, die sind da so ein bisschen komisch drauf.
Diese Italiener da.
Ja, das sind Italiener, die sind ganz nett, hat er gesagt, aber manchmal ein bisschen komisch. Zum Beispiel sind sie irgendwann auf ihn zugekommen und haben gesagt, ach übrigens, wir haben jetzt eine lateinische Lokalisation. Und dann hat er gesagt, ja, wie die Texte? Nee, die Sprachausgabe. Und wie ich gelernt habe, in der Tat kann man das Spiel auf Lateinisch umstellen.
Ja, das geht.
Direkt im Optionsmenü, ja.
Man kann die Eingabe auch von Point Click auf Texteingabe, wie bei einem Textadventure, umstellen.
Ja, so einen Textparser haben wir lange nicht mehr gehabt. Hat man immer gerne, gerade im Point Click Adventure so als ergänzende
Auf Wasser. Latein.
In Larry 7 hat das ja in Einschränkungen schon gut funktioniert, das haben die einfach weitergedacht.
Aber das war nicht das Einzige, was ihn so verrückt gemacht hat daran, ne?
Ja, genau. Es gab da noch so andere Geschichten, zum Beispiel, dass das Spiel in Italien schon veröffentlicht war. Mhm. Und dann wollten sie das international machen und da ist der Entwickler auf ihn zugegangen und hat gesagt, hier, wir haben uns überlegt, wir machen für die internationale Version ein neues Ende. Und dann hat er gesagt, ja, okay, kann man drüber reden. Wie sieht das denn aus? Und dann hat er sich das zeigen lassen und dann kamen nur noch so Fetzen an Informationen wie... Es werden Babys getötet und es gibt Nudity und er wirkte sehr aufgeregt, als er von diesem Intro, von diesem neuen Outro erzählte und
das musste auch direkt wieder entschärft werden.
Ja, er hat darum gebeten, das wieder rauszunehmen. Von daher ist dieses konkrete Ende jetzt wohl nicht mehr drin.
Das ist sehr schade. Schade eigentlich. Ja.
Auch im Projektmanagement haben die völlig neue Arbeitsweisen entwickelt. Als unser Ansprechpartner nachfragte, wie weit denn der Fortschritt bei diesem Spiel gediehen sei, berichteten die freudestrahlend davon, dass sie bereits mitten in den Arbeiten zur zweiten Episode steckten und noch weitere 3 Episoden in Vorbereitung hätten. Wurden eigentlich zurückgepfiffen, doch bitte erstmal die erste Episode zu Ende zu bringen, was dann ja offensichtlich auch gelungen ist.
Ich glaube, er wusste auch erstmal gar nichts davon, dass das ein Episodenspiel werden soll. Dann hat sich das für mich angehört und war dann schon geschockt, als sie sagten, sie arbeiten an der zweiten. Und ich glaube, sie haben es erst später dann irgendwann gesagt, dass es dann doch auch noch eine dritte und eine vierte und eine fünfte geben soll. Und irgendwie hat er dann gesagt, nee, also jetzt machen wir mal eins fertig, damit wir was veröffentlichen können.
Ja, also das scheint eine echt lustige Firma zu sein und ich habe jetzt Lust auf das Spiel.
Ja, doch.
Doch, guck mir das mal an.
Bald ein Test auf Adventure Treff.
Auch wenn das Ende mit den toten Babys jetzt nicht mehr drin ist.
Das kannst du ja dazu denken.
Das denke ich mir dazu.
Richtig.
Wie jede Nacht.
Ja, und dann...
ja, insofern Anuman, immer für eine Überraschung gut. Diesmal erstaunlich interessant und aufschlussreich.
Und sehr unterhaltsam.
Sehr unterhaltsam. Neue Spiele entdeckt.
Wir kommen wieder.
Wir kommen wieder. Mhm. Bis nächstes Jahr, Anuman.
Mhm. Ja, dann haben wir so völlig unerwartet und auch noch völlig unerwartet mit Zeit. Sind wir in der Messehalle in den Kevin Menz hineingelaufen. Das ist der aktuelle Projektleiter bzw. Creative-Leiter von Schwarze Auge Memoria, das hier jetzt quasi schon nächste Woche erscheinen soll. Deswegen wurde das auch in dem Business-Bereich nicht mehr gezeigt. Das ist ja marketingtechnisch wohl schon durch, einfach. Das brauchen wir in der Presse ja nicht mehr. Wir sind ja schon Preview-Versionen unterwegs. Aber hat sich zumindest bereit erklärt, uns einfach mal so spontan ein kleines Interview zu geben. Und ich denke, dass wir das so relativ schnell veröffentlichen können, weil das war kurz, knackig, interessant. Hm? Vielen Dank, Kevin, dafür.
Ja, der Kevin hat auch, das kann man vielleicht nochmal sagen, am Dienstag auf der Respawn, das war ja diese Entwicklerkonferenz oder eine der beiden Entwicklerkonferenzen im Vorfeld der Gamescom, einen Vortrag darüber gehalten, über das Storydesign und das Game Design von Memoria. Das war auch schon sehr spannend, deswegen bin ich auf das Interview gespannt, was ich ja nicht mitgekriegt habe. Das werde ich mir anschauen.
Es ist mit schönen Hintergrundinfos.
Und einen schönen Hintergrund vor allem.
Oh, wundervoller Hintergrund. Hintergrund.
Ja, Betonwände sind ja schon was. Ne?
Aber wie man die dann so designen kann, also Hut ab, Messe Köln, das schafft nicht jeder.
Dann gab es was Spannendes, was wir so kurz bei der Messe erfahren haben, war ja, dass Martin Gantefür wieder im Geschäft ist.
Ja, Martin Gantefür war ja früher bei House of Tales. The Moment of Silence ist für mich einer der ganz großen Titel im Bereich Science Fiction Adventures. Und das aktuelle Projekt von Martin nennt sich Unsmile Games. Der hat ja auch ein Projekt in der Mache und putzt derzeit Klinken, sucht einen Verlag, der das Ganze dann herausbringt. Wir sind dem Martin ja schon lange freundschaftlich verbunden und hatten halt die Gelegenheit, ein Stündchen mit ihm zu plaudern. Das war ein sehr anregendes Gespräch. Wir müssen euch in Bezug auf die Inhalte leider auf die nächsten Tage vertrösten, denn da in diesem Gespräch haben wir über viele Dinge gesprochen, die eventuell zurzeit noch nicht an die Öffentlichkeit sollten. Das müssen wir mit dem Martin Rücksprache halten und werden euch dann in der Nachbearbeitung da ein schönes Artikelchen präsentieren. Was man auf jeden Fall sagen kann, das Spiel, das Unsmile Games zurzeit in Vorbereitung hat, das wird ein ernstes Spiel sein. Das hat man von Martin nicht anders erwartet.
Das wäre auch überraschend, wenn Martin jetzt anfängt, Comedy zu spielen. Hört bei Dedelic an und schreibt ein Deponia-Spin-Off.
Da würden uns aber alle wirklich richtig überraschen.
Ja, das wäre mal eine Variante.
Da würde ich auch sagen, Martin, das hätte ich jetzt aber nicht von dir erwartet.
Ja.
Es wird ein Adventure werden, kein ganz reinrassiges Interactive Storytelling ist der Begriff, mit dem Martin Gande für das selbst gern belegt. Alles Weitere erfahrt ihr dann in den nächsten Tagen von uns auf unserer Seite.
Dann hatten wir noch einen letzten Termin. Das hat sich auch sehr kurzfristig ergeben, dass wir den noch machen konnten. Und zwar haben wir den Vice President von Phoenix Online Studios, das ist der Vitek Goyel. Den haben wir auf der Gamescom getroffen. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Phoenix Online ist, das sind die, die das Fan Adventures, ja, sagen wir mal, King's Quest Sequel Fan Adventures ist Silver Lining in Episoden produzieren.
Es darf nicht King's Quest heißen, glaube ich. Es muss nur The Silver Lining heißen, oder?
Das ist für uns, glaube ich, nicht so schlimm.
Für uns ist es nicht. Also es ist ein King's Quest Fanprojekt gewesen, aber wir dürfen das nicht mehr offiziell sagen. Das heißt The
Silver Lining.
Ja. Ja, The Silver Lining heißt.
Ja,
angefangen als King's Quest 9.
Richtig.
Damals.
Ja. Ursprünglich mal so entwickelt.
Jetzt aber The Silver Lining.
Ja, richtig. Nicht King's Quest.
Nicht man
King's
sollte Quest. Es nicht King's Quest nennen.
Nee, nein, auf keinen Fall King's Quest.
Was passiert eigentlich, wenn wir es jetzt King's Quest nennen?
Dann müssen wir es rauspiepen.
Dann wird es King's Quest, weil wir sind die Autorität.
Mhm.
Bestimmt.
Aber strafbar machen wir uns da nicht irgendwie.
Nee.
Ist ja auch egal.
Der Verein kann das haben.
Richtig. Ist ja auch egal, jedenfalls. Das ist ja immer noch in Produktion. Das ist ja noch nicht fertiggestellt. Was daran liegt, dass Phoenix Online ja dann kurz nach der Veröffentlichung des dritten Teils angefangen hat, auch ebenfalls in Episodenform Cognition einen Erica Reed Thriller zu produzieren, mit der unter Beihilfe von Jane Jansen, wobei da jetzt inzwischen auch schon 3 Episoden von 4 veröffentlicht worden sind und die vierte nächsten Monat folgen soll. Zusätzlich arbeitet das Team im Moment auch noch an Möbius, das ist das Kickstarter-Projekt von Jane Jensen bzw. von Pinkerton Road. Und da haben wir heute eine Version gesehen, die noch nicht öffentlich präsentiert wurde, sondern im Moment nur für Präsentation auf der Messe da ist.
Ja, da haben wir eigentlich nur so 3-4 Minuten die ersten paar Szenen gesehen. Sieht überraschend gut aus, finde ich. Also hat mich positiv überrascht. Die ersten Screenshots waren nicht ganz so überzeugend, aber es sieht sehr sauber aus.
Ja.
An den Animationen kann noch ein bisschen gearbeitet werden, aber ja, viel zu sagen gibt es eigentlich noch nicht, weil
ja. Viel Informationen dazu konnte uns natürlich jetzt aus dem Stegreif auch nicht geben. Das ist ja nicht sein Spiel, sondern sind da ja im Prinzip nur mit angestellt bei Pinkerton Road. Das heißt, ohne das direkte Okay von Jane Jensen kann er natürlich auch keine direkten Informationen rausgeben. Was wir allerdings erfahren haben, ist ziemlich viel über die Arbeitsweise von Phoenix Online. Das ist eigentlich super interessant. Das ist ein Team von inzwischen 25 festangestellten Leuten, aber die haben gar keine Büros. Das heißt, die arbeiten rein online, die sind auch komplett über die Welt verstreut.
Ja, er kommt zum Beispiel aus Indien.
Richtig, er ist aus Indien angereist und arbeitet aber auch mit Leuten in Europa und in den USA. Was bedeutet, dass eigentlich von diesen Jungs immer irgendjemand erreichbar ist?
Genau.
Praktisch.
Und tatsächlich arbeitet er noch für eine zweite Firma oder hat noch eine zweite Firma, eine Outsourcing-Firma, und die arbeitet im Prinzip genauso noch mit an dem Titel. Nochmal 25 Leute. Mhm. Und die machen im Prinzip die ganzen Art, die ganze Assets, Grafik, ja, ja, im Prinzip. So. Und das wird dann outgesourced an diese Firma sozusagen und ja, entsteht in Indien.
Ja, so ist das. Und damit war der Tag dann auch eigentlich durch.
Ja.
Haben wir irgendwelche Randbemerkungen,
ja, der Baldo und ich, wir waren noch in der Publikumshalle bei Koch.
Stimmt, wir haben uns dann gemeinsam mit dem Pöbel zwei Spiele kurz angeschaut.
Ja. Der Geheimakte, Sam Peters.
Und Lost Horizon 2. Und haben es halt ein paar Minuten angespielt und eigentlich recht positive Eindrücke gewonnen.
Vor allem Geheimakte, das sieht aus wie ein Geheimakte. Die Rätsel sind typisch Geheimakte, was auch immer das heißen mag. Und der Humor ist typisch Geheimakte, würde ich sagen. Also man weiß, was einen erwartet. Und es wirkt für mich jetzt besser als Geheimakte 3. Auf den ersten Blick.
Zu Lost Horizon 2 möchte ich positive Dinge sagen. Es sieht gut aus, das kann man nicht abstreiten. Und die Geschichte scheint auch spannend zu werden. Die Steuerung war bestenfalls ungewöhnlich. Da muss man sich aber sicherlich das fertige Produkt anschauen, denn das Intro, das wir da gespielt haben, das war hoffentlich nicht repräsentativ für das ganze Spiel. Da wurde viel konsolenmäßig rumgewischt, wie bei Tablets oder halt mit komischen Befehlen gesprungen oder interagiert. Wir müssen schauen, wie das halt sich über das Spiel weiter verteilt. Wenn die Steuerung sich das ganze Spiel über so hinziehen sollte, dann könnte Lost Horizon für konservative Adventure-Spieler eventuell keine klare Empfehlung werden.
Ja, das ist halt die WASD-Steuerung und mit der Maus guckt man sich um. Also ist jetzt kein großes Ding, das geht schon, allerdings hat es halt noch nicht alles so hundertprozentig funktioniert. Aber der Release ist ja noch eine Weile weg und wir haben auch morgen noch einen Termin mit den Entwicklern und da werden die uns sicher noch einiges dazu sagen. Also wir haben jetzt nur da im Publikumsbereich da das gesehen, was eigentlich jeder sehen kann, und ja.
Es sieht schön aus.
Ja, ja, es geht. Also Lost Horizon, da geht noch ein bisschen was. Die 3D-Grafik, da kann schon noch ein bisschen optimiert werden.
Gab es sonst noch irgendwas in der Publikumshalle zu sehen?
Also ich war ganz
kurz. Memoria gibt es auch noch am Kochstand. Mehr habe ich nicht gesehen. Hans hat noch was gesehen.
Bei der Indie Arena, die Gamescom extrem vollmundig ankündigt, dafür, dass es ja 4x2 Quadratmeter mit insgesamt 6 Bildschirmen sind oder so. Also ein Wahnsinns-Indie-Stand. Einer davon, The Inner World, da war ich kurz zu Besuch und die haben außer ihren gehäkelten Hacks einen Riesenhack aus Plüsch gemacht. Das war schön.
Aber nicht für dich.
Nein, aber ich habe mich mit ihm fotografieren lassen dürfen.
Oh,
Bild ist auf süß. Twitter.
Toll.
Ja.
Und, da bin ich immer neidisch.
Hätte der neben mir auf der Schulter gesessen, also so groß ist er ein bisschen bedrohlich. Ich glaube, dann wäre die Wertung für The Inner World ein bisschen höher ausgefallen, wenn ich den auf der Schulter gehabt hätte.
Und wobei er sich eigentlich nicht beschweren kann.
Nein, definitiv nicht.
Vielleicht kann man noch erwähnen, dass wenn unsere Leser auch gerne in die Publikumshallen hinein möchten, dass sie dann möglichst schon Karten haben.
Das und einen Gehörschutz.
Ja. Und sich auch da, wo man hin will, direkt anstellt. Wir sind, glaube ich, um 9:30 an der Messe angekommen heute Morgen.
Ja.
Und da wurde schon ausgerufen, dass die Einzelkarten ausverkauft sind. Das heißt, es wurde gesagt, man soll am besten so um 14 Uhr nochmal wiederkommen. Dann hätte man eventuell Glück, dass die schon wieder rausgegangen sind, schon wieder Platz gemacht haben, damit man wieder welche reinlassen kann. Und das war die komplette Messe. Dann war es auch so, dass gestern teilweise schon Ausstellungsstände geschlossen worden sind um 15.30 Uhr, weil man zu diesem Zeitpunkt schon absehen konnte, dass die Schlange bis 18 Uhr reicht, wenn die Messe zumacht. Das heißt, früh aufstehen, früh hingehen, früh anstellen und sich nicht mehr als ein bis zwei Titel pro Tag vornehmen. Bei den Großen zumindest.
Ja, aber Adventures ist kein, also
Adventures ist das natürlich
war kein Problem, wir konnten sofort loslegen.
Schafft man alle vier.
Alle vier. Seit den Randall's Monday hab ich noch nicht gesehen. Aber
wird aber auch nicht so der Publikumsmagnet.
Laut Jahren gibt es ja da einen Stand.
Ja, im Ausstellerverzeichnis habe ich gesehen, dass die Randall's Monday Leute einen Stand haben, auch im Publikumsbereich. Ich habe ihn aber noch nicht aufgesucht.
Ja.
Na, morgen ist ja auch ein Tag. Müssen wir eigentlich zum Abschluss für morgen Abend noch Werbung machen? Oder können wir darauf verzichten, weil es ohnehin ja das Event
Nein,
dieser Messe ist?
Immer Werbung.
Immer Werbung. Ja,
ohne Werbung geht es nicht.
Nee. Jetzt, wo wir für Hammer keine Werbung mehr machen können,
exakt,
weil die nicht da sind.
Wieso? Können wir da keine Werbung machen?
Wir können schon, ja, aber wir können schon auch Werbung machen für Hammer, die sehr gute Produkte
sind haben. Halt super Sachen. Also
ja.
Ja.
Egal.
Ja, aber es ist ja keine Werbung, es ist einfach die Wahrheit.
Wissen. Wahrheit, ja. Werbung geht nicht zusammen.
Ja.
Also wir haben ja alles auch im Einsatz, Kartenleser,
USB. Ja, Kartenleser.
Alles.
Headsets. SD-Karten.
Jede Menge.
Und wenn die gute Mikrofone Kabel machen würden, würden wir auch gute Mikrofone von Hammer benutzen.
Ja. Ja, nun zur eigentlichen Werbung. Morgen Party.
Party.
Party, Party.
Ja, wer nicht kommt, ist selbst schuld. Mhm.
Ja, wir hören den ganzen Tag immer nur, ja, bis morgen Abend.
Hans Duschel und Axel Grote haben bereits eine kleine Choreografie einstudiert, die sie dann morgen Abend zum Besten geben werden.
Ja, exakt. Das nennt sich der wilde Tambu-Tour und ist sehr sehenswert.
Da bin ich sehr gespannt.
Ich auch.
Du hast davon
Nein, das ist mir gerade neu.
Ich habe mir das gerade ausgedacht, aber es hat sich jetzt schon verselbstständigt.
Ja. Der wilde Tambu.
Viral.
Ja.
Genau, und
den sieht es ist rein visuelles. Und der Tanz ist so designt, dass man ihn auch nicht filmen kann. Also da ist anschließend nichts drauf auf der Kamera. Deswegen muss man zur Party kommen und den live filmen.
Ist das, läuft das alles noch unter der Überschrift Dead Babies and Nudity?
Nein. Das haben wir rausgestrichen.
Saboteur-Content.
Weil die Franzosen da so unentspannt sind, aber mein Gott.
Also, wie wir schon aus der Werbung wissen, hast du keinen Treff-Treff, dann hast du keinen Treff-Treff. Hm?
Ja, nee.
Da kommt er vorbei. Hm? 5, morgen.
Magst du noch sagen, wo? Das ist vielleicht.
Ja, das ist die Poller Strandbar, wenn mir ist die Adresse entfallen.
Kennt jeder Taxifahrer.
Immer dem Lärm nach.
Die ist auch bei uns auf der Website.
Ganz oben, in der Mitte, glaube ich. Sogar.
Wenn man diesen Podcast rechtzeitig hört, ist es jetzt sogar direkt rechts drüber. Naja, erst kommt noch der Twitter-Feed und ja, dann kommt direkt rechts drüber.
Wir treffen uns.
Genau.
Bis morgen.
Tschüss.
Tschüss.
Adele.